Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's number one expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable pocket hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free pocket pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64000. That's WATER to 64000 for your two free gifts with purchase. W-A-T-E-R to 64000.
By texting 64000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms.
Aber was du meinst, ist eher, und das sehen wir auch, es gibt so einen Endpreis. Mhm. Wenn ich ein Produkt habe, was für was steht. Strandgut ist ja zum Beispiel ein Produkt, wir nennen das immer jung, alt, freak, spießig. Also es sind wirklich so alle drin. Das ist wirklich für jede Zielgruppe. Viele Tagungen, viele Gruppen. Und das ist ja kein Nobelhotel. Mhm. Und da gibt es einfach eine Endgrenze.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Es ist noch gar nicht so lange her, zumindest keine Ewigkeit. Da war St. Peter-Ording ein recht plüschiger, vielleicht kann man sogar sagen in die Jahre gekommener, Urlaubsort, also wo man so in so Pension gewohnt hat, wo dann die Besitzer noch die alten Möbel von Oma reingestellt haben und dann gedacht haben, das reicht ja auch. Das hat sich in den vergangenen gut 20 Jahren geändert. Und warum es sich geändert hat und dass es sich geändert hat, liegt vor allem an dem Hotel, das mein heutiger Gast leitet. Es ist das Strandgut. Und das ist neben dem Beachmotel, hoffentlich erzähle ich da keinen Quatsch, aber es wird mein Gast gleich sagen, der Inbegriff für die Wände von St. Peter-Ording, vielleicht sogar für die Wände insgesamt da oben an der Nordsee. Inzwischen ist St. Peter-Ording, sagen viele, das neue Sylt, lockt unfassbar viele Touristen an. Manchmal mehr Touristen, als es den Menschen, die im Ort immer leben, gefällt. Auch darüber wollen wir vielleicht gleich sprechen. Das Hotel ist nicht nur ein Hotel, das sehr, sehr viele Touristen anlockt, sondern, und darüber wollen wir auch gleich reden, auch viele sehr bekannte Musiker. Weil nämlich im Strandgut etwas möglich ist, was normalerweise in einem Hotel nicht geht. Und dass das so ist, liegt an, und jetzt verrate ich, wer heute da ist, an Carsten Werner, den ich herzlich im Podcast begrüße, Leiter und Mitinhaber, Carsten, richtig, des Strandguts, ne? Kann man so alles richtig bisher?
Du hast alles richtig gesagt, lieber Lars. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Und ich freue mich, weil ich musste daran denken, als wir uns kennenlernten, musste ich daran denken, wie Johannes Oerding mal in diesem Podcast war und erzählte, dass er mal in einem Hotel war. Und ich glaube, es war sogar sein Superhit an guten Tagen. Und den hatte er, sagte er, und damals habe ich mal so aus Spaß mich in den Vorhang in meinem Zimmer eingewickelt und das Lied eingesungen. Und das ist bis heute die Version, die von An guten Tagen, so die Originalversion von An guten Tagen. Wobei ich mich frage, war das damals schon im Strandgut? Weil, um das gleich vorwegzunehmen, die Geschichte von Johannes Oerding und dir geht früher los, als du zum Strandgut gekommen bist.
Genau, also die Geschichte ist eigentlich ganz lustig. Zu der Zeit, als ich Johannes kennenlernte, war ich noch im Strandhotel Glücksburg, also an der Ostsee. Mhm. Und eigentlich bin ich immer Musik interessiert, aber ich bin kein Musiker. Aber so war es auch in Glücksburg schon so, dass ich eine Kooperation mit den großen Hallen hatte. Johannes hat da gespielt, er war dann noch ganz klein in einer Diskothek und hat bei uns geschlafen. Und ein paar Tage später rief mich seine Bookerin an und wollte sich nochmal herzlich bedanken, weil alle Musiker und er selber hätten sich wunderbar gefühlt. Und zu der Zeit hatten die einfach so ein Hotel in der Regel nicht, sondern schliefen eigentlich eher in vier Mannstuben in kleineren Hotels. Und dann habe ich ihn angeschrieben, habe gesagt, wenn er mal in der Nähe ist, dann kann er vorbeikommen. Und in der Tat schrieb er mir dann auch, sehr geehrter Werner, da waren wir noch per Du, per Sie, und schrieb dann, ja, er würde gerade am neuen Album sitzen und ob er mal vorbeikommen könnte. Lange Rede, kurzer Sinn, daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt. Und als ich dann nach St. Peter-Ording 2013 umgezogen bin, habe ich ihn einfach mitgenommen. Und so hat sich das auch weiterentwickelt.
Das ist interessant, weil, wir nehmen das mal vorweg, du bekannt dafür bist, dass du jetzt jemand bist, der extrem viel mit Musikern macht. Ihr habt in eurem Hotel im Strandgut ein mobiles Tonstudio, kannst du gleich besser erzählen. Das heißt, Musiker können jetzt zu euch hinkommen und da einfach wie in einem normalen Studio ihre Alben aufnehmen?
Zum Beispiel, ja. Aber die Geschichte ist wirklich über Johannes gekommen. Er ist dann mit rübergegangen und hat dann im Grunde genommen viele, viele Songs bei uns mit seinen Produzenten immer wieder entwickelt, ist aber auch zwischendurch gekommen, einfach aus Freundschaft und aus Urlaub. Und sein Team Weihnachtsfeier feiern wir bis heute bei uns. Naja, und das hat sich dann ein bisschen rumgesprochen. Sicherlich erstmal in der Hamburger Szene und erstmal im Freundeskreis bei Johannes. Da gibt's ja viele Hamburger Künstler, die in diesem Umfeld sind, die dann auch mal angeklopft haben und mal vorbeigekommen sind. Und mittlerweile ist es aber so, das ist auch auf Musikerebene, auf Produzentenebene, die Szene ist ja auch klein, es sich rumgesprochen hat. Und irgendwann kam mal die Firma Sennheiser Neumann, das ist so, naja, die High-End in dem Bereich der Tonstudio-Technik, und hat gesagt, Mensch, da sind so viele Musiker, wollt ihr nicht von uns ein Studio haben? Und das haben wir dann bekommen, und das ist eben ein mobiles Studio. Das heißt, wir können das in jede Suite, in jeden Raum stellen, so wie der Künstler kommt und wie gerade Platzbedarf ist, messen das aus und die Künstler können dann da Songwriting machen. Man muss aber fairerweise sagen, dass ein Song wie der von Johannes in El Gardine aufgenommen wird, ist eher die Ausnahme. In der Regel machen die Songwriting dort.
Aber dadurch hat sich sozusagen das Hotel, das Strandgut, über das wir gleich noch sprechen und über die Bedeutung für St. Peter-Ording, auch ein bisschen verändert. Weil wenn man unten bei euch reinkommt, sieht man ganz viele, doch sind schon relativ viele goldene Schallplatten, Platin-Schallplatten. Weil offensichtlich die Künstler, die bei euch das Ding aufnehmen, dann auch hinterher sagen, guck mal, ist was geworden. Und das wird dann ja dokumentiert. Das heißt, es ist kein Geheimnis, dass das auch so ein Musikerhotel ist.
Nee, es ist kein Geheimnis. Und es gibt auch im Grunde genommen mehrere Linien. Neben dem Tonstudio gibt es nebenan ein Veranstaltungshaus der Stadt, das Dünenhus, wo Veranstaltungen stattfinden. Und wenn das frei ist, dann können wir das auch anmieten. Mhm. So dass wir auch mit vielen Künstlern Tourproben machen. Also jetzt gerade letztes Wochenende hat Heinz-Rudolf Kunze seine neue Deutschland-Tour bei uns eingeprobt und dann eine Generalprobe gespielt. Und das machen wir viel häufig. Ne? Also so hat gerade Bapp die Deutschland-Tour eingeprobt oder viele andere. Nächste Woche kommt, glaube ich, Vincent Weiss und Max Giesinger. Also das ist auch nochmal so ein Nebenprodukt bei uns.
Klingt natürlich für alle, die Fans sind, dann sich mal einbuchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden trifft, ist da ganz groß. Und es gibt ja ein großes Vorbild dafür. Udo Lindenberg hat immer vor jeder Tournee ist er eingezogen, ins Maritimhotel in Timmendorfer Strand. Und hat dann da geprobt, da gibt's so einen Saal und hat das dann, ich war einmal mit dabei, irre, und hat dann, bevor er da losgegangen ist, das in so einem Hotel gemacht. Lindenberg war aber auch schon mal bei euch, ne?
Er selber noch nicht, okay. Aber aus seinem Umfeld waren sehr, sehr viele da und wir haben auch einen engen Kontakt zu ihm, haben auch von ihm ein Bild gekriegt, also Udo ist schon wirklich auch eine Marke und sicherlich auch der Inbegriff für Hotel, ne? Also wir brauchen ja, wir sind ja gerade in Hamburg, also genau. Atlantik Hotel und Udo Lindenberg ist eine Verbindung. Und das Maritim ist auch immer sein Raum gewesen, wo er die Touren vorbereitet hat und ein Konzert gemacht hat.
Zahlen die Musiker ganz normal oder wenn man Musiker ist, kommt man hin und ihr freut euch?
Im Hotel, in der Regel zahlen die erstmal ganz normal und dann gibt's natürlich auch die Möglichkeit, dass man so Verrechnung macht.
Genau.
Also sprich, der Musiker kommt mit seiner Band, probt ein paar Tage und macht dafür ein Konzert.
Genau, so, und da verkauft ihr dann die Karten dafür?
Da verkaufen wir dann die Karten und statt Gage gibt es dann im Grunde genommen ein Konzert oder wir zahlen die Produktion etc.
Darüber freuen sich die Menschen in St. Peter-Ording doch, oder? Wahrscheinlich, dass du da Musiker hingeholt hast, die normalerweise vielleicht gar nicht nach St. Peter-Ording gekommen wären.
Also ich glaube, es freuen sich alle darüber. Und um das nochmal zurückzugreifen, am Anfang war es wirklich eine Freundschaft zu Johannes Oerding und uns. Und es gab mal nette Abende und das war's. Mhm. Und irgendwann ist es natürlich auch ein USP, wie man neudeutsch sagt, sowohl fürs Hotel als auch für den Ort, auch fürs Team. Denn wenn viele Musiker kommen, stimmt, und zwar unterschiedlichster Alters und unterschiedlichster Genre, dann freut sich natürlich auch das Team, wenn es da Spaß hat, wenn es da ein bisschen Party macht oder etc. Und ich will vielleicht nochmal einen Hinweis geben auf die Strandgut Sessions. Mhm. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir immer im Sommer machen, dieses Jahr Ende August wieder, wo die Künstler dann bei uns wirklich auf einer wunderschönen kleinen Open-Air-Fläche, wo 300 Leute drauf passen, spielen. Und das ist natürlich für alle toll. Der Künstler freut sich mal auf so einen kleinen Fläche wieder spielen zu können. Und die Gäste und wir können die Künstler wirklich hautnah erleben. Und wenn dann, also dieses Jahr spielt zum Beispiel Revolverheld, es spielt Florian Künstler, Stephanie Heinzmann, aber auch Rap wie Motrip. Mhm. Also Künstler, die eigentlich in viel, viel größeren Hallen oder Open-Air-Flächen spielen, live zu erleben, ist toll. Und wir binden immer die Stadt ein. Das heißt, wir stellen auch eine Box Richtung Promenade. Man kann so ein bisschen zuhören, wenn man kein Ticket mehr hat. Und so freuen sich alle. Die Stadt, wir und das Personal.
Wer St. Peter-Orden nicht kennt, das sind ja nicht viele, aber muss man sagen, das Strandgut thront so ein bisschen, kann man das sagen, mittendrin. Ne? Also es ist nicht weit weg von all dem, von Gosch und was man alles so von St. Peter kennt. Es ist aber auch nah am Wasser. Und es war für mich immer so ein Inbegriff vom, anders als das Beach Motel, das ja so ein bisschen um die Ecke auf der anderen Seite ist, so ein bisschen so wieder sozusagen wie so eine Art Denkmal für den Neubeginn von St. Peter-Ording. Oder ist das aus deiner Sicht übertrieben? Weil mit dem Strandgut begann damals so, oh, da entsteht an der Nordseeküste etwas Hippes, etwas anderes, etwas Modernes, etwas, was es so eigentlich kaum gegeben hat bis dahin. Wir reden über das Jahr 2007, 2008, glaube ich, ne?
Genau. Ja, ist Eröffnung. Also die Entwicklung ging dann so 2006 circa los. Also vielleicht nochmal dazu, St. Peter-Ording ist ja weit gestreckt. Wir haben einfach verschiedene Stadtteile oder Ortsteile. Und der Ortsteil Bad, wo das Strandgut auch ist, ist so der belebteste. Mhm. Der Ortsteil Ording, wo zum Beispiel das Beach Motel ist, ist einfach der große Autostrand, den fast jeder kennt. Und dann haben wir noch den Stadtteil Dorf, so ein bisschen süßer, und den Stadtteil hinten in Böhl, wo es auch nochmal ruhiger ist. Ja, ich glaube, man kann das so ein bisschen sagen, aber das ist ja eine Gesamtentwicklung. Also das Strandgut ist auf einem Grundstück, was ursprünglich mal zur Dünentherme gehörte, also zu einem großen Freizeitbad. Und das Grundstück wurde ausgeschrieben, weil sie ein Bad geschlossen haben. Und zu der Zeit haben die beiden Gebrüder Sroka, Jörn und Jens Sroka.
Jens war auch schon mal in diesem Podcast, lange ist es her, genau.
Genau, schöne Grüße. Die haben damals ein Hotel des Vaters betrieben, also ein klassisches Hotel in St. Peter-Ording, und haben sich dann praktisch mit diesem modernen Entwurf dafür beworben. Und die Politik hat auch den Zuschlag gegeben. Und das war eine große Diskussion. Das ist sicherlich heute immer noch, aber damals war es eine Riesendiskussion, ob so ein moderner Bau in den Ort St. Peter passt und was kommen denn da für Gäste, und da kommt doch sicherlich keiner. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass der damalige Bürgermeister eben gesagt hat, wir wollen nicht nur ein Hotel machen neu, sondern wir geben jetzt sehr viel Geld in die touristische Entwicklung von St. Peter-Ording. Auch mit dem Ziel, eben insbesondere die Nebensaison und die Wintersaison zu stärken. Denn im Sommer war St. Peter-Ording schon immer voll. Du hast es vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, dass es alles plüschig war. Ich glaube, es war auch früher schon ganz schön und eine schöne Zielgruppe. Und es hatte auch einfach den Bedarf an Gästen, die da waren. Aber die blieben in der Regel 2-3 Wochen. Und im Winter war keiner da oder wenige da. Und das haben sie geschafft, indem sie eben das Strandgut ermöglicht haben. Aber sie haben eben auch die Dünentherme, an die wir angedockt sind, können wir vielleicht gleich noch was zu sagen, erneuert mit sehr, sehr vielen Millionen. Sie haben eine neue Promenade gebaut. Sie haben eine neue Seebrücke gebaut. Sie haben dann die Pfahlbauten, also auch ein großes USP von St. Peter, alle erneuert. Und so kam natürlich auch weitere Infrastruktur. Ne? So machten plötzlich Gaststätten und Boutiquen auch im Winter mal auf, weil da waren Gäste. Es kam mehr dazu, ne? Es kam auch weitere Pensionen dazu. Und dann kam mit dem Beach Motel dann 2012, glaube ich, der nächste Push. Und das hat sich weiterentwickelt. Und St. Peter hat sich dadurch zu einer Ganzjahresdestination entwickelt.
Und das ist, glaube ich, das ist genau der Punkt, woran auch andere Regionen so ein bisschen haken. Nehmen wir mal, wo ich mich ganz gut auskenne, die Schlei-Region, die ja im Frühling, Sommer wirklich wunderbar ausgebucht ist.
Genau.
Aber es entstehen so gut wie keine neuen Restaurants, keine Betriebe. Es gibt dann, wird dann verhandelt hier mal mit Steffen Hensler und da mal mit Tim Melzer. Und am Ende sagen die immer, wir kommen nicht. Warum nicht? Weil quasi so ab November, zwischen November und Februar, Oktober und Februar ist es tot. Quasi. Das heißt, du musst, wenn du das machst, eine versuchen, eine Ganzjahre-Destination zu werden, mit natürlich dann dem Nachteil für die Leute, die da wohnen, dann kommen die Touristen das ganze Jahr.
Genau, ja. Also ja, überwiegend. Also, es gibt natürlich auch mal ein paar Ruhephasen, so genau. Ist es nicht. Aber es ist schon so, dass dann überwiegend die Leute kamen. Und jetzt muss man das mal ein bisschen einteilen. Ne? Also 2007 hat das Strandhut aufgemacht, dann hat es natürlich ein paar Jahre gedauert, bis die Entwicklung sich durchgesetzt hat. Auch das Hamburger Abendblatt hat ja gut daran mitgewirkt, auch immer mal wieder einen Artikel drüber zu schreiben.
Wir haben viel drüber berichtet, weil man merkte, oh, auch gerade als das Beach Motel dann 2013 kam, dachte man, ich weiß nicht noch, gab es auch im Spiegel, glaube ich, irgendwie St. Peter-Ording sieht aus wie Amerika oder so. Auch das natürlich passt das dahin, so ein schickes Surferhotel und so. Aber das war das, was ich meinte, mit diesem Wandel von dem klassischen Nordseeort, ne, hin zu, ja, zu etwas anderem, was übrigens ja so viel dann auch nicht geschafft haben. Zum Beispiel nehmen wir mal Föhr, da gibt es jetzt auch mal ein großes Hotel und so, aber eigentlich ist Föhr in seiner Grundstruktur immer noch das Föhr von vor 20, 30 Jahren. Das gilt für St. Peter ja nicht.
Nee, das gilt für St. Peter nicht. Mittlerweile gibt es aber auch andere Destinationen wie Heiligenhafen oder Richtig. Auch wie Büsum, die natürlich das auch geschafft haben, nachzulegen. Der Urlauber hat sich natürlich auch verwandelt und verändert auch ein bisschen. Ne? Man fährt heute öfter kürzer weg als ein- oder zweimal lang. Und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Zielgruppen. Das ist auch das große Thema, nicht nur in St. Peter, sicherlich auch auf Sylt und anderen Destinationen. Wohin geht der Tourismus? Und wir haben jetzt von 2007 bis heute praktisch 15 Jahre lang richtig Aufwind gehabt, auch Zuspruch. Und es kamen immer mehr Leute, insbesondere nach Corona, kam einfach auch dann zu viel auf einmal. Und viele sind natürlich da mitgewachsen. Man muss auch fairerweise sagen, viele Einheimische haben auch Geld verdient dann damit und eine Auslastung geschaffen durch die großen Hotels und durch die gesamte Infrastruktur. Und jetzt muss man mal gucken, wo ist denn das nächste Ziel? Ne, denn wir wollen ja in St. Peter nicht elitär sein. Wir wollen ja gerne alle mitnehmen. Mhm. So, und es soll auch weiterhin die Ferienwohnung geben und es soll auch weiterhin den Touristen geben, der eigentlich hauptsächlich zum Strand fährt und die gesamte andere Infrastruktur eigentlich gar nicht braucht. Aber es gibt eben auch den, der sagt, ich wohne ganz gerne irgendwie ganz nett in einem Ferienhaus oder in einem Hotel wie dem Strandgut. Aber abends will ich auch mal rausgehen und mal woanders hingehen und ich will auch mal bummeln und ich will auch mal eine Boutique. Und die letzten Jahre hat das alles nebeneinander gut funktioniert und jetzt ist so ein bisschen die große Diskussion, wie kriegen wir das jetzt für alle und auch für den Einheimischen, der da lebt, glücklich. Ne? Denn es gibt ja auch welche, die nicht vom Tourismus leben oder die eben auch nicht möchten, dass immer Schlangen entstehen.
Hast du im Kopf, wie sich die Zahl der Übernachtungen in dieser Zeit verändert hat, um wie viel die gestiegen ist?
Ich weiß es nicht ganz genau. Die Übernachtungszahlen sind aber massiv hochgegangen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 2,5 Millionen Übernachtungen. Das ist natürlich für so einen kleinen Ort.
Der an sich wie viele Einwohner hat, St. Peter?
4.000. Extrem viel. Und da muss man sicherlich eben auch dran arbeiten. Das tut die Politik aber auch. Wir haben jetzt gerade ein neues Verkehrskonzept. Also die Idee ist im Grunde genommen zu sagen, wer in den Ort reinfährt und je zentraler man fährt, je teurer wird es, um es mal ganz einfach auszudrücken.
Also die Übernachtungspreise, ne?
Werden dann, die Parkpreise.
Parkplätze, okay.
Genau, Parkplätze werden jetzt kostenpflichtig, weil man einfach den Verkehr innerhalb des Zentrums ein bisschen entlasten möchte, auch für den Tagestouristen. St. Peter hat natürlich auch massiv Tagestourismus angezogen, auch durch die Sonntagsöffnungszeit. Und das halte ich auch grundsätzlich für richtig. Ich halte sowieso für richtig, Ökologie, Natur und Nachhaltigkeit in so einem Ort direkt im Naturwelterbe, Wattenmeer auch zu schärfen. Die Diskussion wird im Moment aber sehr scharf geführt und auch zu Recht, weil es fehlen noch die Ausweichparkplätze. Also wenn man nicht reinfahren in den Ort mehr kann, muss man natürlich irgendwo anders parken können, weil die Bahnverbindung ist weiterhin nicht besonders gut.
Das ist also eines eurer Hauptthemen. Und das andere, was ich so ein bisschen raushöre, ist so diese Frage, wie kann sich das mit den Preisen entwickeln? Ja. Es gab es in anderen Bereichen Nord- und Ostsee auch und ich erinnere mich an einen schönen Satz eines Tourismusmanagers, der die Ferienhausbetreiber und die Gastronomen, Hoteliers ermahnte und sagte, Leute, übertreibt es nicht, überzieht es nicht. denkt daran, dass irgendwann die Leute die Schnauze voll haben und nicht mehr kommen. Ist das auch eine Befürchtung, die du hast, wo man, also, dass man genau gucken muss, eben, wie weit gehen wir hoch mit den Preisen?
Das ist mit Sicherheit so. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja immer ein Thema. Und man muss ja fairerweise sagen, auch gerade in Deutschland ist ja Preissensibilität sehr hoch. Mhm. Das hat vielleicht der Skandinavier nicht so, oder wenn man in London lebt, ist man vielleicht auch nicht so preissensibel, aber in Deutschland ist das natürlich stark. Und ich denke, wir müssen für alle Schichten und alle Gruppen eben auch ein Angebot schaffen. Der reine Preis, da muss man ja fairerweise sagen, also zumindest alle Hotels und alle Ferienwohnungen haben ja eigentlich ein sogenanntes Revenue-System. Das heißt, der Preis verändert sich ja auch je nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn die Gäste nicht mehr kommen wollen oder weniger kommen oder es Zeiten gibt, wo sie weniger kommen, fällt auch automatisch der Preis.
Das passiert automatisch heute dann mit Algorithmen oder wie funktioniert
das? Ja, das ist eine Mischung aus, okay, aus Programm, Algorithmen, Nachfrage, Termin, alles, was da reingesteckt wird. Das ist da. Aber was du meinst, ist eher, und das sehen wir auch, es gibt so einen Endpreis. Mhm. Wenn ich ein Produkt habe, was für was steht. Strandgut ist ja zum Beispiel ein Produkt, wir nennen das immer Jung, alt, freak, spießig, also es sind wirklich so alle drin. Das ist wirklich für jede Zielgruppe, viele Tagungen, viele Gruppen. Und das ist ja kein Nobelhotel. Mhm. Und da gibt's einfach eine Endgrenze. Die darf einfach nicht überschritten werden, weil dann der Gast sagt, ich fühle mich verarscht.
Wo liegt das so für Übernachtung? Ich war jetzt in Österreich, die natürlich wirklich in Sachen Wellness Deutschland nochmal voraus sind. Also dieses Angebot in der Breite und auch in der Spitze, was Österreich an Wellness und Scheiß hat, das haben wir vielleicht noch in Bayern, aber je weiter man nach Norden kommt, muss man feststellen, huiuiui, solche Hotels haben wir gar nicht. Da seid ihr ja schon mit dieser Therme, die ja letztlich euer Wellnessbereich ist, schon eine Ausnahme. Aber da bist du auch mal schnell, was haben wir mit 4 Leuten bezahlt? Da bist du pro Nacht auch mal bei 500, 600 Euro. Da reden wir aber von 12 Pools und 23 Saunen und alles inklusive drin. Also man kann schon solche Preise nehmen, wenn das Angebot stimmt. Was ist so, wo sagst du, wo liegt der Endpreis für solche Häuser wie Strandgut oder Beachmotel, die also modernes Hotel, gutes Restaurant, riesen Wellnessbereich, wo liegt der Endpreis da?
Naja, was du gerade angesprochen hast, das muss man ein bisschen differenzieren. In St. Peter gibt es diese Anlagen mit 12 Pools nicht, mhm, auch nicht diese großen Dinger. Da sind wir maximal mal im Suite-Bereich, das die Hotels haben vielleicht einmal 2 bis 5 oder maximal 10 Suiten. Mhm. Da werden dann hohe Preise aufgerufen. Gibt's auch einen Markt für und auch eine Nachfrage für, aber es ist nicht das Standardzimmer. Man kann so pauschal sagen, wenn man alles inklusive nimmt, also Frühstück, Parkplatz etc., was bei uns aber immer individuell abgerechnet wird und auch nicht genommen werden muss, dann ist man irgendwie im Endpreis zwischen 200 und 300 Euro. Das ist eigentlich so die Zielgruppe.
Da reden wir auch schon über die Hochsaison.
Wir reden jetzt, oder? Ja, bei 300 Euro reden wir dann wirklich schon über die Hochsaison, all in. Viel mehr sollte es dann auch bei uns im Moment nicht sein.
Und das geht dann so in den Nebensaisons? Oder muss man versuchen, dass man den Preis möglichst gleich hält über große Teile des Jahres?
Nö, ist nicht gerade nicht das Entscheidende. Es ist ja auch gut, wenn in der Nebensaison es Angebote gibt oder auch Schnäppchen in Anführungsstrichen, wo man mal zugreifen kann oder Pakete und Es wechselt bei uns sehr, sehr stark und das machen die anderen auch. Es gibt ja nicht nur neben dem Beachmotel, muss man mal fair sagen, es hat ja auch dann das Hotel Zweite Heimat gegeben, also ein etwas höherwertiges, schönes Hotel. Jetzt neu ist das Urban Nature, auch ein modernes Hotel. Es gibt ja schon noch ein paar andere und jeder hat so seine Angebote und seine Bereiche. Und Wochenende ist teurer als in der Woche, pauschal gesagt,
klar,
weil die Nachfrage einfach höher ist.
Wie ist jetzt die Stimmung unter den Ortsansässigen? Du hast es gesagt, die haben natürlich auch also von dieser Entwicklung sehr stark profitiert. Auch die Stadt, auch die Gemeinden profitieren. Gibt es bei euch eine Kurtaxe, Bettensteuer? Wie ist es da?
Es gibt eine Kurtaxe, die ist gerade um 50 Cent erhöht worden, aber die war jahrelang auch auf dem gleichen Niveau. Und es gibt eine Tourismusabgabe. Wir haben keine Bettensteuer, Gott sei Dank. Ich halte von der Bettensteuer gar nichts. Aber es gibt eine Tourismusabgabe.
Das heißt, du zahlst pro Gast als...
Nee, du zahlst im Grunde genommen als Betrieb. Du wirst eingestuft, wie sehr du vom Tourismus lebst. Und natürlich ein Hotel lebt maximal vom Tourismus und ein Friseur ein bisschen.
Okay.
Und so zahlt
jeder. Die zahlen aber auch ein bisschen. Warum Bettensteuer? Das ist interessant, weil wir haben gerade die Diskussion auch wieder in der Schlei-Region, wo eine Bettensteuer eingeführt wird. Und da haben wir gerade darüber berichtet im Abendblatt. Das ist ganz kurios, dass dann die Besitzer von Ferienwohnungen müssen dann auch Steuerzahlen auf Einnahmen, die sie gar nicht haben. Nämlich zum Beispiel auf die Endreinigung, auf die Buchungsgebühr, auf Bettwäsche, auf Handtücher, also alles das, was die Vermittlungsagentur eigentlich einnimmt. Darauf müssen aber die Eigentümer da 5% zahlen. Da laufen die natürlich auch Sturm dagegen, weil du hast es eben gesagt, man kann die Preise nicht beliebig nach oben ziehen. Und alles, was abgeht, geht natürlich dann ab für die Gastronomen. Und das ist dann ganz schön viel teilweise.
Ja, es geht für die Gastronomen ab. Man kann sie natürlich auch durchstellen und kann sagen, die Wettensteuer muss der Gast zahlen. Aber in letzter Konsequenz erhöht es den Zimmerpreis.
Gesamtpreis, genau.
Das ist einfach so. Und es ist einfach unfair, weil es sind ja nicht nur die Pensionen und Hotels, die vom Tourismus profitieren, sondern viele, viele andere auch. Genau. Und die zahlen ja nichts dafür.
Stimmt.
Das ist das eine Thema. Und das andere Thema, was ich persönlich unfair finde, ist, dass die Bettensteuer eben in ganz normal in die Steuereinnahmen geht. Sie ist nicht tourismusspezifiziert. Das heißt, der Ort könnte es für völlig was anderes ausgeben. Das ist bei der Tourismusabgabe anders. Die geht zum Tourismus und die wird auch für Tourismus verwendet.
Dann ist vernünftig. Wie ist die Stimmung? Wir haben die Situation gehabt in Sylt, dass es in Sylt, auf Sylt, dann irgendwann wirklich so Bewegung gab, die gesagt haben, es reicht, es ist genug. Mehr Touristen vertragen wir nicht. Mein Gefühl war, dass es in St. Peter noch nicht so weit war, aber natürlich über die Jahre, in denen man sich gefreut hat, Mensch, neue Einnahmen, gibt es halt auch welche, die gesagt haben, Leute, es wird zu viel und das ist ja wahrscheinlich auch so, weißt du besser als ich, wenn es tatsächlich zu viel wird, wenn so eine Art Massentourismus einsetzt, dann schadet das am Ende auch der Gesamtmarke.
Absolut, und ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen gesagt, dass das Thema haben wir jetzt, die Diskussion wird auch bei uns groß geführt. Das kommt natürlich daher, wenn du zu viel Tourismus in einem Ort hast. Wenn du aber auch vielleicht neue Einheimische hast, die nicht vom Tourismus leben, dann wird diese Diskussion natürlich stark geführt. Und man muss eigentlich immer wieder aufzeigen, dass man ein Ort für alle ist. Also das halte ich für wichtig. Ich glaube, dass ein Ort wie St. Peter ohne Tourismus nicht leben kann. Der Tourismus ist das Entscheidende und man muss trotzdem den Einheimischen mitnehmen. Aber ich persönlich finde es wichtig, dass wir sehr breit aufgestellt sind, dass wir verschiedenste Zielgruppen haben. Und es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, nehmen wir mal Hotels, die stehen für Schickimicki. Halte ich persönlich für Blödsinn. Wenn man mal bei uns in Strandgut reinkommt, dann setzen da keine Schickimickis rum.
Also ihr gehört nicht dazu, zumindest kann man sagen. Ne?
Würde ich jetzt mal fast behaupten. Wir wollen kein Sylt werden und die Schickimickis machen unseren Ort kaputt. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, dass es alles geben muss. Es muss, wie ich vorhin sagte, den geben, der nur zum Strand fahren will, der seine Butterbrot mitnimmt oder sein Fischbrötchen isst. Aber es muss auch den geben, der Lust hat, 3 Tage zu kommen und den Ort zu genießen und dort auch viel unterwegs zu sein und auszugeben.
Aber insofern ist so dieser Wunsch, wir wollen kein Sylt werden, eigentlich stimmt das schon, ne? Also wenn man sagt, dass Sylt etwas, was ja auch nicht stimmt, Sylt ist ja auch eine Insel für alle, wenn man das Klischee bedient und sagt, Sylt ist die Insel der Reichen und Schönen, das möchte St. Peter ordentlich nicht sein.
Nein, das wollen wir nie sein. Das war St. Peter nicht und das wird es auch nie in Zukunft sein. Aber man muss mal fair sein. Der Schickimicki-Sylter, den man im Kopf hat, den gibt es auch auf Sylt schon seit 20 Jahren nicht.
Vielleicht noch in einigen ganz wenigen.
Das ist ja einfach, die Menschen sind ja heute viel, vielschichtiger. Ich denke mal, dass du auch so lebst, wie ich lebe und wir sind doch nicht mehr in Schubladen zu stecken. Nee, den einen Tag gehen wir irgendwie eine Scholle essen und den anderen Tag gehen wir irgendwie was Leckeres essen und den dritten Tag kochen wir zu Hause und so fahren wir mal in eine Ferienwohnung und so fahren wir mal ins Hotel und so sind die Menschen heute. Sie sind sehr unterschiedlich. Das war einfach in diesen Aufbruchjahren, fand ich, besser. Da haben alle miteinander gelebt. Jeder hat so seine Orte und Ziele gefunden. Jetzt wird so ein bisschen auf den anderen geguckt und geschimpft. Und ich glaube, wir müssen eine neue Leitlinie ausgeben. Das heißt, nicht mehr Tourismus, nicht in Mengen, aber in Qualitätstourismus. Das, was wir brauchen. Und dass wir gemeinsam im Grunde genommen dahin gehen. Und da gibt es ja viele Diskussionen. Wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde über die Problematik der Ferienwohnungsvermietung reden, die ja gerade sehr großes Thema ist. Und wirklich massiv im Moment Probleme macht in ganz Schleswig-Holstein, aber insbesondere in Nordfriesland. Und da muss es natürlich einen Ausgleich geben.
Muss man erklären, weil irgendwie tatsächlich irgendwie die Behörden, die Ämter jetzt gegen Menschen vorgehen, die Ferienwohnungen vermieten, in Gebieten, in denen es eigentlich nicht erlaubt ist, wo sie es aber seit 10, 20, 30 Jahren machen, ne?
Genau. Das ist eigentlich das Thema. Es war immer geduldet, von allen Seiten geduldet. Und plötzlich fiel auf dem Bauamt, dass das nicht geht. Und jetzt muss die Stadt im Grunde genommen B-Pläne verändern. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Man muss auch erstmal gucken, was will man eigentlich, welches Ziel möchte man gerne haben und wo kann man B-Pläne verändern. Und das ist eine Riesenproblematik, weil ich kann das verstehen, hat jemand ein Haus gekauft, vielleicht die Finanzierung auf die Ferienwohnung aufgebaut und jetzt heißt es, du darfst da nicht vermieten. Und dann haben wir natürlich auch das deutsche Problem, wenn der Nachbar eine Untersagung kriegt, dann ruft er natürlich an, mein Nachbar darf auch nicht mehr. Genau. Und das ist ein großes Thema und ich kann nur an alle appellieren, in St. Peter, aber auch an die Politik in anderen Orten, man muss genau schauen, was hat man und was möchte man. Mhm. In der Vergangenheit hat man immer geschaut, wie hoch ist das Hotel zum Beispiel, wie hieß der Stein, welche Farbe. Man muss eher gucken, was fehlt denn eigentlich unserem Ort. Ne, fehlt uns ein Familienhotel, fehlt uns ein Hostel.
Was fehlt denn? Was fehlt in St. Peter? Und dann, ich weiß, Jens Rucker, das ist halt tatsächlich schon ein bisschen her, der damals sagte, oh, St. Peter könnte noch so viele Hotels gebrauchen. Es ist wahrscheinlich 4-5 Jahre her. Hat sich das geändert oder ist in St. Peter noch Platz für Hotels? Nee, das
hat sich nicht verändert. Gut, jetzt muss man mal diese Ferienwohnungsproblematik abwarten. Wir sind immer noch bei knapp 12% Hotelbetten.
Okay,
das ist von allen.
Wow, das ist wenig.
Das ist wenig. Also man sagt so im Schnitt in Deutschland sind 18% vernünftig. Die Tendenz wird aber eher steigen, weil die Menschen wollen einfach öfter kurz wegfahren als weniger lang. Das heißt, die Nachfrage nach Quartieren, die kurzfristig vermieten, steigt eigentlich.
Ja, und wo du dann im Zweifel nicht noch Frühstück machen musst und nicht noch kochen musst, kommt ja hinzu, auch dass du bei Ferienwohnungen dann, es sieht auf den ersten Blick dann ganz gut aus mit den Preisen, aber dann kommt, wie ich vorhin sagte, der ganze Kladderadatsch dazu, Endreinigung und so weiter und oft bist du dann eigentlich bei einem Hotelpreis.
Das bist du. Dazu kommt aber auch, dass die meisten Ferienwohnungsvermieter auch gar nicht für 2 oder 3 Tage vermieten, weil sie auch wieder gar keine Leute finden, die wiederum die Endreinigung so machen und da kommt eins zum anderen. Also das ist ein Thema, damit muss man sich beschäftigen, ist aber nicht nur Hotels. Ne? Also auch der Anteil von Campingplätzen wächst natürlich und die Nachfrage wächst, gerade nach Corona. Es gibt einfach unterschiedliche Leute. Und der eine fährt lieber ins Ferienhaus, der andere fährt lieber ins Hotel. Es sind aber alles sympathische Gäste, wie ich das mal ausdrücken möchte. Und das Miteinander ist, glaube ich, das Entscheidende, was die Politik schaffen muss. Und ich kann es nochmal betonen, nach dem Aufbruch von dem plüschigen St. Peter, in das, sagen wir mal, moderne Ganzjahres St. Peter, müssen wir jetzt schauen, wo ist das nächste Ziel. Ich würde mich wünschen, wenn es nachhaltiger, ökologischer wird, verkehrsberuhigter wird und einfach qualitätsmäßiger wird.
Was fehlt denn noch? Was für eine Art von Hotel in St. Peter?
Also in St. Peter fehlt ganz sicher ein Familienhotel. Mhm. Das haben wir eigentlich nicht. Ein klassisches, das könnte auch meiner Meinung nach gut in die zweite und dritte Lage, das muss gar nicht in die erste Lage.
Strandgut sein. Ist eher auch Hauptzielgruppe Paare?
Na, Strandgut ist sehr bunt, aber wir haben auch viele Familien, aber wir sind eigentlich kein klassisches Familienhotel. Mhm. Trotzdem zieht die Therme natürlich Familien an.
Klar.
Wir haben Paare, wir haben viele Gruppen und Tagungen auch, die bei uns natürlich auch so diese Mischung aus, ich gehe mal Fischbrötchen essen, ich gehe mal an den Strand und gleichzeitig habe ich irgendwie einen guten Raum, wo ich tagen kann und gutes Essen. Wir haben die Therme, also es ist sehr, die Musiker haben wir natürlich schon erwähnt, es ist einfach sehr, sehr buntes Publikum, zentral im Ort, würde ich das mal ausdrücken.
Viele fragen sich, das Ding ist so erfolgreich, warum gibt es das, oder habe ich das nicht mehr geredet, es gibt nur ein Strandgut, ne? Es gibt nicht noch irgendwo Strandgut 2, Strandgut 3, während das Beachmodell und alle anderen möglichen Bretterbude und wie sie alle heißen, das ist skaliert, das Strandgut habt ihr nicht skaliert, das ist nicht an anderen Orten, warum nicht, bisher?
Bisher, kann ich mal sagen.
Okay.
Das ist ein.
Das könnte sich ändern, klingt dadurch.
Es ist ja immer eine Frage von Ort, Platz, Wirtschaftlichkeit etc. Das liegt an verschiedenen Gründen. Das liegt einmal daran, dass die beiden Sroka-Brüder das ja gebaut haben und sich dann eben 2012 getrennt haben und ich dort eingestiegen bin. Wir haben ja das Strandgut dann auch einmal wirklich komplett auf den Kopf gedreht und alles neu gemacht.
Es gehört zur Hälfte Jens Sroka und zur Hälfte dir? Oder
Nein. Das gehört Jörn Sroka.
Jörn Sroka,
als Hauptgesellschafter,
Jörn Sroka, genau.
Mir. Aber die Kombination ist, dass Jörn Sroka in Amerika lebt und ich vor Ort praktisch die Arbeit mache.
Genau.
Das ist aber auch unser Vorteil. Und man muss ehrlicherweise sagen, das haben wir so die letzten Jahre auch mitgekriegt, im Hotelmarkt in Deutschland gibt es immer mehr Zentralisierung. Oder ich möchte mal fast behaupten, wahrscheinlich in allen Branchen gibt es mehr Zentralisierung, im Zeitungsmarkt ja sicherlich.
Im Hotelmarkt ist es halt total auffällig, wenn man sich anguckt, wie unglaublich schnell Motel One gewachsen ist zum Beispiel.
Ja. Ne?
Du denkst irgendwie, es war eben noch gar nicht da vor 5 Jahren und plötzlich gibt es in jeder Stadt, an jeder Ecke gibt es ein Motel One. Zum Beispiel.
Genau, genau. Und die Entwicklung ist ja so, als Strandgut 2.7 eröffnet hatte, da gab es im modernen Markt nicht viel. Da gab es Motel One, die gerade anfing, da gab es in Hamburg noch 25, die gerade anfing. Alles andere gab es ja noch gar nicht. Ne? Da gab es noch viele Hotels zur Post und Maritim und klassische Hotels.
Stimmt.
Und das hat sich so ein bisschen entwickelt. Aber es gibt eben starke Zentralisierung und sofort eine Gruppenbildung und der eine kauft den anderen. Und was bedeutet das? Die Standards werden in die Hotels genommen und irgendwann merkt der Gast das. Mhm. Irgendwann merkt er, dass das Haus nicht mehr so individuell ist. Und das ist etwas, was Strandgut lebt. Deswegen sage ich auch mal, diese gesamte Musikergeschichte, die kann man natürlich auch kopieren. Man kann ein Studio kaufen, man kann das bauen. Aber man kann die Identität von uns nicht so leicht schaffen. Wir können eben freier sein, wir können unserem Personal auch mehr möglich machen lassen. Bei uns kann mal salopp gesagt der Künstler auch mal selber ein Bier zapfen. Das wird er in so einer Hilton-Kette nie können, weil da einfach viel zu viel Standards sind. Und das sind so Gründe, warum wir auch gesagt haben, konzentriere dich drauf.
Ne? Du hast natürlich gerade, die Standardisierung kann natürlich auch dazu führen, na klar, muss sie dazu führen, dass das Individuelle verschwunden geht, weil es ist halt deshalb, ne, deshalb sieht jedes Motel One sieht aus wie jedes Motel One. Also du weißt, die Zimmer sind klein, das Design ist klein, Check-in, Check-out, machst du gleich alles mit und so. Das ist dann in so einer Stadt, wo man mal für eine Nacht ist, ganz gut. Wenn man aber Urlaub machen will, eher so nicht so gut.
Genau, und das Personal wird natürlich auch in Standards dann genommen und das merkst du irgendwann. Ich will das gar nicht negativ sein, das ist ja auch gut. Es gibt ja auch mittlerweile sehr viel moderne Kettenhotels, Me and All und zur Lindner-Gruppe und so weiter. Hat alles seine Berechtigung. Strandgut ist aber trotzdem Strandgut. Und Strandgut ist eben sehr persönlich vom Essen bis zum Programm. Wir haben ja auch Lesungen. Du warst ja auch schon bei uns zu Gast. Wir haben jetzt auch eine Lesung mit Peter Urban zum Beispiel, was ganz schön ist. Und das sind so Sachen, die sind in Gruppen und Ketten schwieriger unterzubringen. Und deswegen konzentrieren wir uns da drauf und leben auch ganz gut da drauf.
Und es ist gerne per Du. So, ich glaube, das ist sozusagen auch so ein Slogan von euch. Da habe ich mich gefragt, wie haben die Gäste anfänglich darauf reagiert? Wie reagieren? Ich sehe das ja immer so bei Älteren, meine Eltern, wenn die geduzt werden, dann zucken die immer erstmal zusammen so und denken so, ist das jetzt, aber es gehört zum Markenkern dazu, dieses, wir sind eigentlich eher auf Du, wir sind eher so eine Familie.
Ich glaube, eine Familie passt besser als Du. Also die reine Du-Form ist im Beachmotel, die haben wir gar nicht. Aber wir sind zu 90% so per Du. Aber das liegt auch daran, dass unsere Gäste natürlich uns aussuchen, weil sie bewusst auch etwas in die lockere Ebene gehen wollen. Ne? Also wir schneiden einfach oben den typischen 5-Sterne-Gast ab. Wir machen auch keinen Zimmerservice. Und unten vielleicht.
Wie, ihr macht keinen Zimmerservice?
Nee, gibt's nicht. Wir bringen nicht Zimmer, wir bringen nicht Sachen nach oben. Also ich will jetzt einfach ausdrücken, so typische Sachen eines 5-Sterne-Haus, was ja auch eine Berechtigung hat, das haben wir nicht.
Ihr seid aber klassifiziert?
Wir sind ganz witzig klassifiziert. Wir sind eigentlich nach DEHOGA-Punkten sogar 4 Sterne plus, aber wir schreiben nur 3+ dran. Warum? Weil wir alle mitnehmen wollen. Wir wollen ein Haus für jedermann sein.
Aber schreckt das nicht einige, die sagen so, oh nee, 3 Sterne, nee, das ist ja nah an Jugendherberge, das mache ich nicht?
Ja, ich glaube, das funktioniert, weil das Produkt bekannt ist. Ich glaube, wenn ich das in Hamburg City machen würde, würde es nicht funktionieren. Aber bei uns funktioniert das gut, weil der Strandgut kennt jeder und für die Qualität steht. Und damit haben wir eine ganze Menge Erfolg und das ist das, was wir machen.
Es klingt ja so durch, dass du mit wahrscheinlich hast du immer Ohren und Augen offen, aber ihr bräuchtet immer wahrscheinlich, weil das Erfolgsgeschäft ist, auch irgendwie eine Therme nebenan, oder? Oder würde das Strandgut auch funktionieren, wenn es einen eigenen Wellnessbereich hat? Aber wahrscheinlich ist das wirtschaftlich ja viel besser, wenn die Therme nebenan ist und es gibt so eine Art Übergang, da können die Hotelgäste rübergehen in die Therme.
Genau. Also ich glaube, das ist bis heute von der Öffnung eine Win-Win-Situation. Man muss ehrlicherweise sagen, am Anfang war nur ein Loch in der Wand, weil die Therme stand ja schon.
Okay.
Mittlerweile haben wir die Übergänge und die Zusammenarbeit natürlich optimiert, auch digitalisiert. Du kannst jetzt da durchlaufen und es wird alles auf dein Zimmer geschrieben und kannst am Bademantel rübergehen. Aber es ist für beide Seiten gut. Ja, wir haben einen riesen Wellnessbereich, 6.500 Quadratmeter, der praktisch nicht unser ist. Gut, wir betreiben das Restaurant dort und wir haben noch einen Yoga-Raum dort, aber der Rest ist praktisch städtisch. Aber umgekehrt machen unsere Gäste natürlich auch eine ganze Menge Umsatz für die Stadt, wovon die wieder profitieren und was auch für die wiederum einen guten Sinn hat. Ich glaube, dass ein Hotel mit der Größenordnung eines Strandguts, 98 Zimmer, keine Chance hat, wenn es nicht einen Wellnessbereich zumindest anbietet. Sonst wärst du im Winter nicht glücklich.
Und das gilt für die Region auch. Also der entscheidende Punkt ist immer, dass es Hotels gibt, Wellnesshotels gibt, ne? Weil im Winter, was sollst du sonst im Winter machen? Du gehst dann zwar schön raus, gehst spazieren, aber du willst halt hinterher in die Sauna und du willst in den Pool und du willst dich vielleicht massieren lassen und sowas alles, ne?
Ja, ich glaube, dass wir insgesamt eine Entwicklung haben, die auch wahrscheinlich die nächsten Jahre beibleiben wird, dass der Hotelmarkt und auch der Gastronomiemarkt zusammenschrumpft und sich auf das konzentriert, was in Anführungsstrichen gut ist. Wir haben jetzt so eine Aufbruchwelle gehabt, gerade nach Corona, wo einfach wahnsinnig viel entstanden ist, viel gebaut worden ist, unglaublich viel Gastronomie entstanden ist. Glaube ich, das kennen wir auch alle aus unseren Familien und unserer Jugend. Und das wird auf Dauer nicht mehr so Bestand haben können, weil die Preisentwicklung, auch gerade der Nebenkosten, Lohnerhöhung, Strom, Mieten, was alles dazugehörig ist, die wird dazu führen, dass Preise steigen müssen. Die wird dazu führen, dass die Leute weniger essen gehen können und wollen. Mhm. Und wir da so ein bisschen wieder zusammenschrumpfen. Du kennst es vielleicht auch noch von früher. Unsere Eltern, da ist man essen gegangen, wenn Mutter Geburtstag hatte oder wenn ein Anlass war.
Auf jeden Fall nicht jeden Tag.
Nicht jeden Tag. Und irgendwann hat sich das mal in den 90er Jahren entwickelt, dass Essen immer günstiger wurde, Getränke immer teurer. Weiß auch kein Mensch mehr, warum das damals so war. Und das hat dazu geführt, dass die Leute immer mehr essen gegangen sind. Das wird nicht mehr haltbar sein. Das heißt, ich bin ziemlich sicher, dass die Gäste, die wegfahren und die irgendwo rausgehen, die gucken, wo will ich hin? Und das Produkt muss gut sein. Das kann auch nur der freundliche Wirt sein oder irgendwas. Aber es muss für was stehen. Die Mitläufer werden sterben.
Und umgekehrt geht genau das Gleiche. Das sieht man ja an allen Orten an Nord- und Ostsee, dass gerade durch Strandgut, Beachmotel, Bretterbude, wie sie auch alle heißen, also alle die so ein bisschen mehr Wert auf Design und Stil legen, natürlich das auch ein Impact, eine Auswirkung hat auf die Ferienwohnung. Was ich vorhin gesagt habe, heute eine Ferienwohnung zu machen, wo du Omas altes Bett reinstellst, so kannst du vielleicht noch machen, findest aber keine Gäste mehr, weil daneben gibt es das ultra schick eingerichtete Ferienwohnung zum selben Preis im Zweifel.
Ja, du wirst die Gäste finden, aber du findest sie nicht mehr im Winter, weil dann der Anspruch kommt auf Gemütlichkeit oder
und Kamin Sauna, und vielleicht ist eine Fasssauna dabei, genau.
Genau, das ist einfach das Thema, was dann im Winter fehlt. Und du würdest die Gäste ja finden, wenn du das ganz günstig anbieten kannst. Aber das geht meistens nicht, weil der Immobilienwert und der Bauwert und der Umbauwert und auch die Fremdreinigungsfirma und alle anderen, die kosten ja alle Geld. Mhm. Und irgendwann ist es dann einfach schwer, das ganz, ganz günstig anzubieten. Das ist einfach das Problem, was wir gerade an den Küsten haben. Das, finde ich, ist eine Chance übrigens des Binnenlandes. Mhm. Die können es teilweise noch ein bisschen besser, den Urlaub dort zu gestalten. Und deswegen, Qualität wird sich durchsetzen, insgesamt werden wir ein bisschen weniger haben. Das ist so meine Erwartung, auch für die Gastronomie. Die Franchise-Nehmer, die Gruppen haben sehr viel Erfolg, kennen wir alle, von Peter Pan über Gosch, natürlich bei uns etc. Das wird immer mehr, weil die zentral produzieren und damit ihre Kosten im Griff haben. Und es wird auch das Gasthaus geben und das Restaurant, was guten Service macht und was sich weiter gut bedient. Aber das wird dann auch Geld kosten. Das, glaube ich, ist die Entwicklung, die wir in Zukunft haben werden.
Wie schwierig ist es für dich? Das klingt ja erstmal gar nicht schwierig, wenn man denkt, nach St. Peter genügend Personal zu finden. Wir wissen, Gastronomie, immer hohe Fluktuation, ist auch ganz normal, weil man geht, glaube ich, auch in die Gastronomie, um dann was von der Welt oder von Deutschland zu sehen. Wie schwierig ist es für dich, Leute zu finden? Du hast den großen Vorteil, immer sagen zu können, übrigens, nächste Woche ist Wolfgang Niedecken da und in drei Wochen ist Johannes Strate von Revolverheld und Johannes Oerding kommt sowieso immer. Ja, ist das sogar, das kann man sicherlich auf der Suche nach Mitarbeitern gut erzählen, oder? Das ist auf jeden Fall kein Nachteil.
Das ist kein Nachteil, aber deswegen bleibt jetzt jemand nicht in dem Ort wohnen und zieht in dem Ort hin. Ja, das, also Personal ist eine Problematik im ganzen Dienstleistungsgewerbe und auch in ganz Deutschland, auch im Handwerk. Das haben alle das gleiche Problem. Mhm. Es gibt eben durch den demoskopischen Wandel jetzt eben natürlich auch immer weniger Menschen, es gehen immer mehr in Rente. Wir haben zwar ein neues Einwanderungsgesetz, aber das langt noch nicht, muss man auch mal klar sagen an die Politik. Es ist immer noch kompliziert, Angestellte außerhalb von Europa nach Deutschland zu kriegen, außerhalb der Ausbildung. Mhm. In der Ausbildung geht es einigermaßen und wir werden da einfach Veränderungen haben und das ist bei uns nichts anderes. Mhm. Wir haben vor ein paar Jahren zusammen auch mit dem Beachmotel der zweiten Heimat und Kollegen das Nordsee-Kollektiv gegründet, also eine eigene Firma, die sich rein um Personal kümmert.
Ah, cool.
Mit sehr, sehr viel Erfolg. Wir haben eigenen Wohnraum, wir haben ein eigenes Fitnessstudio gebaut, weil das gab es bei uns nicht. Wir haben Schulungsprogramme, wir haben Unterhaltungs- und Spaßprogramme, wir haben Kooperationen, wir fahren zur Kieler Woche, wir fahren zum Deichbrandfestival, um genauso einen Anreiz zu geben. Mhm. Aber du musst auch fair und ehrlich sein. Es gibt eben auch Kollegen oder gab Kollegen, die gesagt haben, gerade in Hamburg, kommt nach St. Peter, da ist jeden Tag Surfen und irgendwie coole Hütte. Und dann fahren die da hin und dann machen sie den ersten Winter und stellen fest, dass da nicht jeden Tag coole Hütte ist und auch mal schlechtes Wetter. Also du brauchst auch Leute, die gerne in der Region wohnen wollen und leben. Das ist so der eine Bereich, mit dem wir wachsen und der nicht ganz leicht ist. Wir haben aber im Strandgut und Kollegen auch mit Auszubildenden aus Vietnam sehr viel Erfolg. Wir haben mittlerweile 15 in der Ausbildung in 3 Lehrjahren aus Vietnam.
Nur am Strandgut?
Nur am Strandgut. Also Köche und
Restaurantfach. Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt und Mitarbeiterinnen?
85 plus Feldreinigung, also ungefähr 100 Leute.
Stark.
Weil das Restaurant eben auch sehr, sehr, sehr gut läuft. Und das ist wirklich gut. Also die Vietnamesen.
Und die habt ihr über dieses Nordsee-Kollektiv nach St. Peter, oder?
Ja, beides, aber auch direkt eben über Vermittlungsagenturen. Aber auch da musst du dich drum kümmern. Du musst den Menschen sehen und das schaffen wir ganz gut, weil wir doch ein relativ lockerer Laden sind, weil wir sehr, sehr teamorientiert sind, weil wir viel mit den Angestellten machen und dann können wir auch Leute halten. Trotzdem, es wird schwieriger werden, Personal zu finden. Die Digitalisierung werden wir brauchen, kommt ja jetzt auch, kennt jeder, irgendwo QR-Codes, die rumliegen. Mhm. Und das wird die Zukunft sein. Wir werden
macht natürlich sozusagen dieses Gefühl, was man hat, wenn man bei einem tollen Gastgeber ist, macht natürlich dann das QR-Code und sowas, alles was technisch ist, kaputt. Ich finde interessant, dass du auch sagst, wie viele in diesem Podcast, also wer glaubt, man könnte die Folgen des demografischen Wandels irgendwie in Deutschland lösen, ist halt völlig falsch gewickelt. Andrea Nahles ist die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hat neulich in Hamburg mal erzählt, dass wir ja so viele sozialversicherungspflichtige Jobs in Deutschland haben wie noch nie zuvor, dass aber der Zuwachs in den vergangenen Jahren ausschließlich durch Einwanderung passiert ist. Und zwar nicht mal mehr durch Einwanderung aus Europa, sondern über Europa hinaus. Und das zeigt ja euer Beispiel mit Vietnam auch. Letzte Frage, man sagt immer letzte Frage, nun kommen noch 3, habe ich neulich von Johannes B. Kerner in diesem Podcast gelernt. Mich würde noch interessieren, du warst ja, verbessere mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, du warst ja, bevor du zum Strandgut kommst, immer Angestellter, richtig? Und bist dann zum ersten Mal Unternehmer geworden. Stimmt das?
Ja, das stimmt, aber auch nur teilweise. Also in Glücksburg war es so, dass es einen dänischen Eigentümer gab, der aber eigentlich nicht vor Ort war, sondern in Glücksburg. Und wir haben das Hotel eigentlich auch wie Eigentum betrieben und aufgebaut und gemacht. Also ich glaube, also für mich persönlich muss ich sagen, kann ich nur selbstständig arbeiten.
Okay.
Aber das ist bei mir auch, ich habe ja so ein bisschen einen anderen Karriereweg gemacht. Ich bin ja ursprünglich habe ich mal Bankkaufmann gelernt und
BWL studiert
und habe immer Gastro gemacht. Mhm. Und da habe ich auch schon früher eine eigene Disco besessen, selbstständig, ein eigenes Restaurant, ein eigenes Landgasthaus. Nur in Glücksburg war ich angestellt.
Also hast immer letztendlich immer gedacht wie ein Selbstständiger?
Immer so gearbeitet wie ein Selbstständiger.
Und mit deinen ganzen Kontakten, wir haben gelernt, du bist mit dem Macher des Wacken-Festivals, Holger Hübner, befreundet. Und dann denkt man so, und ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie auch es für dich auch einen musikalischen Hintergrund gibt, dass du eigentlich begeisterter Gitarrist, Schlagzeuger, Pianist, Musiker bist. Aber habe ich richtig jetzt aufgepasst in den letzten 45 Minuten? Das stimmt gar nicht. Es ist einfach nur, die Musiker sind Freunde geworden, aber mit der Musik hattest du eigentlich gar nichts zu tun, bist du dass du reingeschlittert bist?
Nö, ich bin Konsument. Also ich bin einfach immer gerne zu Konzerten gegangen und überhaupt gerne zu Veranstaltungen gegangen und liebe das und habe aber nie das Instrument richtig. Also ich habe mal Klavier gelernt, aber nie richtig gespielt. Aber ich mag einfach gerne, ich mag Menschen und ich mag eben auch Musiker und wir können uns auch das vielleicht nochmal im Strandgut auch leisten, dass wir wirklich nur die dort verwöhnen und aufnehmen, die auch zu uns passen und die auch nett sind.
Wenn es in eine bestimmte Richtung kommt jetzt, weiß ich, dann würde ich sagen, nee, ist nicht.
Wenn da jemand so kommt, dann kann der sein Zimmer bezahlen, aber dann würden wir die nicht anbieten, auch mal für uns zu spielen.
Carsten, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank.
Vielen
große
Dank,
Freude.
Lars. Danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.